Wir haben ja so eine kleine Serie zum Thema unsere Identität in Christus. Und ihr könnt aufschlagen heute Morgen Epheser Kapitel 1, da einen Finger drin lassen und dann könnt ihr noch aufschlagen 1. Korinther Kapitel 1. Das werden so die ersten Stellen sein, in denen wir heute Morgen sind. Wer eine Bibel braucht, die haben hinten am Tisch welche stehen, könnt ihr gerne welche ausborgen. Wir wollen uns heute noch ein paar weitere Segnungen anschauen, die wir in Christus haben, die im Epheserbrief Kapitel 1 aufgelistet sind. Die meisten Segnungen unserer Identifikation mit Jesus, die wir hier sehen, haben wir schon angeschaut, haben wir schon besprochen. Wir haben gesehen, Gott hat uns gesegnet in Jesus mit jeder geistlichen Segnung, mit allem Segen, den Gott für uns hat. Er hat uns vorherbestimmt, Kinder Gottes zu sein. In ihm sind wir begnadigt, befreit von unserer Schuld. Und in ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Und jetzt sehen wir zusätzlich im Vers 4, dass wir auserwählt sind von Gott in Jesus Christus. Lesen wir mal die Verse 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, dem Geliebten. Schöner Elberfelder Satz, ist im Griechischen ein Satz, haben die es auch übersetzt, in einem Satz im Deutschen. Aber die Wahrheit, um die es mir geht, heute Morgen, ist, dass Gott uns auserwählt hat in Jesus Christus. Überlegt euch das mal, das ist eine erstaunliche Wahrheit, oder? Überlegt euch mal, wenn wir Fußball spielen und auf der Fußballwiese, auf dem Bolzplatz die Mannschaften auswählen, wenn es da so zwei Kapitäne gibt, die wählen. Wer wird zuerst gewählt? Die Leute, die gut sind, die Besten werden zuerst gewählt. Und dann am Schluss bleiben die Spieler übrig, die man eher wählen muss, als wählen darf. Das sind dann die Loser, das sind die Lahmen, die Übergewichtigen, die Unfähigen, die sich nicht bewegen können. Und wer ist fähig für die Arbeit im Reich Gottes? Paulus hat gesagt, wer ist fähig für diese Dinge? Seid mal ehrlich, wenn du an Gottes Stelle wärst, würdest du dich auswählen, um Gottes Reich zu bauen in dieser Welt und um die Welt zu erreichen? Also ich würde mich wahrscheinlich nicht auswählen. Ich kenne mich zu gut, ich kenne meine Schwachheiten zu gut, ich weiß, wie unvollkommen ich bin und überhaupt mit den Alternativen, die Gott noch hätte, weiß nicht, ob ich mich auswählen würde. Wen würde Gott der Vater auswählen, wenn er so ein Fußballkapitän wäre? Wen würde er zuerst auswählen für sein Team? Wären das Männer wie Martin Luther, Georg Müller, Billy Graham? Wären das Frauen wie Mutter Teresa oder Elizabeth Elliot oder Joni Erickson, wer immer so unsere Glaubenshelden sind? Oder vielleicht wären es Engel wie Gabriel oder Michael? Wen würde Gott zuerst auswählen? Wir wissen, wen er zuerst wählen würde. Zuerst würde sein Sohn Jesus Christus auserwählen. Er ist der Champion. Er ist der Beste. Der Vater hat zu seinem Sohn gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und das ist wieder genau der Punkt. Jesus ist unser Repräsentant. Und wir sind verbunden mit ihm. Wir sind ein Teil von ihm. Und der Vater wählt uns aus, nicht wegen uns selbst, sondern wegen ihm. Der Vater wählt uns mit ihm, mit Jesus, weil wir mit ihm verbunden sind. Wir sind in ihm, er ist in uns. Und so kommen auch wir Lahmen hier zum Zug in Gottes Team. Und das bringt Gott wiederum Ehre. Wir können gemeinsam lesen 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Da schreibt der Paulus den Korinthern sehr schmeichelhaft. Er sagt denn: Seht auf eure Berufung, Brüder, denn es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schaden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache und dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Stellt euch einen Fußballtrainer vor, der eine Mannschaft zusammenstellt für diese Weltmeisterschaft. Wenn der die besten Spieler auswählen würde von der ganzen Welt und in eine Mannschaft versammeln würde und diese Mannschaft würde dann gewinnen, dann würden wir alle sagen, hey, das ist doch klar. Keinen würde sich wundern. Ist doch klar, bei den Spielern, die Spieler würden die Ehre bekommen. Aber wenn der Trainer dich auswählen würde und mich und noch so ein paar andere Lahme in unserer Klasse, wenn wir ein Spiel gewinnen würden, dann würden die Leute sagen, oh wow, Mann, das ist ein Wunder. Das haben wir nicht erwartet. Mann, wir kennen diese Leute, die sind nicht fähig dazu. Wow, das ist erstaunlich, was der Trainer hier zustande gebracht hat, was der aus dieser Mannschaft gemacht hat. Der Trainer, der ist ein Genie. Seht ihr, der Trainer wird die Ehre bekommen. Und so ist es mit uns. Wir sind Trophäen für Gottes Gnade. Gott hat uns Lahme auserwählt und er gebraucht uns. Und ich glaube, die Engel sitzen im Himmel und kratzen sich mit ihren Flügeln am Kopf und sagen, Mann, wow, wer hätte das gedacht? Die preisen die Gnade Gottes und die sind erstaunt, dass Gott uns erwählen würde. Die können nicht wirklich begreifen, dass Gott uns erwählt hat. Und wenn wir ehrlich sind, wir können es auch nicht wirklich begreifen, oder? Dass Gott uns auserwählen würde, um uns zu gebrauchen. Das ist Gnade. Das ist unverdiente Gunst. Das ist nichts, was wir verdient haben. Es ist um Jesu Willen. Er hat es für uns verdient. Wir sind auserwählt in ihm. Wer hätte das gedacht, dass Gott uns auserwählen würde? Und so wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Erste, was es tun sollte, diese Wahrheit in unserem Leben, ist, dass wir Gott preisen wollen. Dass wir ihm danken wollen für die Gnade, die er uns geschenkt hat. Das ist eine wunderbare Sache. Und zweitens gibt mir diese Tatsache, dass Gott mich auserwählt hat, auch große Sicherheit und große Zuversicht. Weil Gott ist allwissend. Stellt euch vor, wie das wäre, allwissend zu sein, alles zu wissen, die Dinge schon voraussehen zu können. Es wäre abgefahren, oder? Es wäre ziemlich cool. Wir könnten jede Sportwette gewinnen. Wenn wir wissen würden, wer Weltmeister werden würde, könnten viel Geld verdienen damit. Wen würden wir wählen, wenn wir es wissen würden? Und wen würden wir wetten? Auf die Gewinner natürlich, auf das Siegerteam. Seht ihr, und es gibt mir Zuversicht, dass Gott uns auserwählt hat in Jesus. Weil Gott wählt keine Verlierer. Es gibt mir Zuversicht, dass ich mein Leben wirklich, diesen Lauf, wie Paulus es nennt, dass ich den wirklich vollenden werde und diesen himmlischen Siegespreis gewinnen werde. Gott wählt keine Verlierer. Wir sind im Siegerteam, wir werden in Jesus siegen. Und das gibt mir Zuversicht. Im Epheser 1,7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm haben wir das. In Jesus sein bedeutet, gerettet sein. Und solange ich in ihm bleibe, werde ich auch mit ihm gewinnen. Gott hat uns in Jesus dazu auserwählt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe haben wir gelesen. Und positionell sind wir das jetzt schon in Jesus. Und eines Tages werden wir das auch vollständig wirklich sein. Wenn wir ihn sehen werden, werden wir ihm gleich sein. Zweite Segnung, die ich mir gemeinsam mit euch heute Morgen anschauen möchte, ist im Epheserbrief 1, Vers 13. Wenn ihr den Finger noch da drin habt, könnt ihr mitlesen mit mir. Da ist es in ihm, das heißt in Jesus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand oder die Anzahlung unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott nahm bei unserer Bekehrung, nachdem wir gläubig geworden waren, durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung. Das beschreibt die engste Beziehung, die du haben kannst mit einer Person in dieser Welt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, heißt es hier. Ein Siegel war in der damaligen Kultur sowas wie eine Unterschrift heute. Das hat die Identität einer Person bestätigt, das hat Echtheit bezeugt, das hat die Autorität einer Person symbolisiert. Römer 8,1 heißt es, so viele durch den Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Seht ihr, das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Herzen, das bestätigt uns, dass wir wirklich zu Jesus Christus gehören. Zweitens, ein Siegel kennzeichnet Besitz. Das Versiegelte, das war Eigentum von dem, dem das Siegel gehört hat. Stadt Ephesus war eine Hafenstadt, hatte einen Hafen und die Händler sind dort auf den Markt gegangen, haben Produkte eingekauft, die aus dem Osten gekommen sind und dann haben die auf diese Waren, die sie erstanden haben, ihr Siegel drauf gedrückt. Und dann wurden diese Waren verschifft Richtung Rom. Und dann in der römischen Hafenstadt Puteoli wurden diese Waren abgeladen. Und die Diener von diesen Kaufmännern sind hingegangen und haben an dem Siegel, was auf den Waren drauf war, erkannt, okay, das sind die Waren, die meinem Herrn gehören. Siegel hat Besitz gekennzeichnet. Wir sind versiegelt von Gott. Die Bibel sagt uns ganz klar, wir gehören nicht mehr länger uns selbst oder auch der Sünde oder der Welt. Gott ist jetzt unser rechtmäßiger Besitzer. Wir sind sein Eigentum. Er hat uns erkauft. Im ersten Petrusbrief schreibt uns der Apostel Petrus, er sagt, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid oder freigekauft worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Ihr seid erkauft mit einem hohen Preis, sagt uns der Apostel Petrus. Und der Apostel Paulus gibt uns die Anwendung, die daraus folgt. Im 1. Korinther 6 heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, also verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Erlösen bedeutet so viel wie freikaufen. Wir sind freigekauft von der Sünde für Gott. Wir sind seine Heiligen. Und in diesem Wort heilig schwingt auch diese Idee mit von abgesondert sein für den exklusiven Gebrauch von Gott alleine. Denkt an die heiligen Geräte im Tempel oder im Heiligtum. Die waren abgesondert allein für den Gebrauch durch die Priester in ihrem Dienst für Gott. Abgesondert für den Gottesdienst. Das ist, was wir sind. Wir sind abgesondert von dieser Welt, abgesondert für Gott, für den Gottesdienst, an ihm und für ihn. Wir gehören Gott. Und deswegen wollen wir auch für ihn leben und nicht länger für uns selbst leben oder für irgendwo das Zeug dieser Welt. Wir wollen lebendige Opfer sein für Gott, wie es im Römer 12 heißt. Wir wollen uns ihm hingeben, wir wollen uns ihm aufopfern mit unserem Leben. Ein Christ, der noch immer für sich selbst lebt oder für diese Welt lebt, ist eigentlich ein Dieb. Hat Gott bestohlen, dem allein sein Leben gehört. Wir gehören Gott. Wir gehören immer uns selbst. Er hat uns erkauft. Dritter Punkt. Als Versiegelte stehen wir auch unter dem Schutz von Gott und unter seiner Autorität. Siegel hat die Autorität der Person, die versiegelt hat, repräsentiert. Und auch das gibt uns eine große Sicherheit. Diese Irrlehre, dass Christen von Dämonen besessen sein können, ist absurd. Das ist sehr populär in manchen christlichen Kreisen. Das ist absurd. Die Bibel sagt uns, dass der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Seht ihr, die Macht des Teufels auf unser Leben ist durch Christus gebrochen worden. Diese Irrlehre ist eine Lüge vom Teufel. Der möchte, dass wir glauben, dass er mehr Macht über uns hat, als es wirklich tut. Wir sehen in der Bibel kein einziges Beispiel von einem Christen, der irgendwie besessen ist von einem Dämonen. Das heißt, unter der Kontrolle ist einer bösen geistlichen Macht. Wir sehen in der Bibel, dass Jesus die Dämonen ausgetrieben hat aus ungläubigen Menschen. Und dann, wenn sie zu Jesus gekommen sind und damit unter Gottes Herrschaftsbereich und er ihr Leben gefüllt hat, dann war diese Tür verschlossen für das dämonische Wesen. Der Teufel kann uns sozusagen noch von außen angreifen oder belügen oder versuchen, aber er kann immer in uns hineinkommen und uns kontrollieren. Seine Macht, sein Anspruch auf unser Leben ist gebrochen. Wir sehen im Neuen Testament weiter, dass die Dämonen überhaupt kein Verlangen hatten, in Jesu Nähe zu sein. Wir haben gesagt, ja, was kommst du, um uns vor der Zeit hier zu quälen? Wir wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und so, wenn er in unserem Herzen ist und wenn er unser Leben füllt, dann ist das der letzte Ort im Universum, wo ein Dämon rumhängen will. Diese Irrlehre, sage ich, dass Christen von Dämonen besessen sein können, ist absurd. Ist auch ein Angriff auf Gottes Charakter. Ich meine, würde ein liebender Vater seinem Kind die Kontrolle eines Sadisten überlassen? Ich glaube nicht. Und wir sind geistlich in Jesus, erinnert euch daran. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus besessen ist von einem Dämon? Allein die Vorstellung ist gotteslästerlich und absurd, oder? Also Leute, seid frei von diesen falschen Lehren, die in manchen christlichen Kreisen rumschwirren. Ihr seid frei in Jesus Christus, ihr seid unter seiner Autorität. Das gibt uns Sicherheit und Freiheit. Vierter Punkt, hier im Vers 14 heißt es, dass der Heilige Geist das Unterpfand oder andere Übersetzungsmöglichkeit, die Anzahlung auf unser Erbe ist, das heißt auf unsere Erlösung. Eine Anzahlung ist eigentlich sowas wie eine Absichtserklärung. Wenn du ein Auto kaufst und dir das Auto ansiehst hier, sagen wir einen Gebrauchtwagen auf dem Platz und es gefällt dir und du sagst zu dem Verkäufer, ja, ich möchte das kaufen, aber ich habe nicht genug Kohle bei mir, aber guck mal hier, ich mache eine Anzahlung. Dann bedeutet das, ja, ich meine es ernst mit dem Kauf und ich werde zurückkommen und ich werde diesen Kauf vollenden. Es ist ein Versprechen, den Kauf zu vollenden. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns ist sozusagen eine Anzahlung auf die Vollendung unserer Erlösung. Gott zeigt uns, ich meine es ernst. Ich werde das vollenden. Unsere Erlösung ist ein fortlaufender Prozess. Wir wurden erlöst von der Verdammnis der Sünde bei unserer Bekehrung, die uns von Gott trennt. Wir werden erlöst oder sind erlöst von der Macht der Sünde in unserem gegenwärtigen Leben hier in dieser Welt. Muss uns nicht mehr beherrschen. Wir können anders leben als vor unserer Bekehrung. Und wir werden eines Tages erlöst sein von der Gegenwart der Sünde, wenn das alles weggetan wird und wir vollkommen frei sein werden. Wir haben jetzt hier einen erlösten Geist, aber wir leben noch immer in einem unerlösten Leib, in einem unerlösten Ort, in einer gefallenen Welt. Aber eines Tages, wenn Gott uns zu sich holen wird, in seine Herrlichkeit, dann wird auch unser Leib verwandelt werden. Das Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen, das Vergängliche wird Unvergänglichkeit anziehen, sagt uns der Apostel Paulus im 1. Korinther Kapitel 15. In Römer 8, Vers 11 heißt es, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Unser irdischer Leib jetzt hier, der ist verglichen mit unserem himmlischen Leib, den wir mal bekommen werden, so wie eine hässliche Blumenzwiebel im Vergleich zu einer wunderschönen, aufgeblühten Blume. Der Paulus verwendet dafür die Gegensätze Verweslichkeit, Unehre und Schwachheit im Vergleich zu Unverweslichkeit und Ehre und Kraft in 1. Korinther 15. Paulus vergleicht auch unsere Verwandlung für die Ewigkeit mit einem Umzug von einem Zelt in ein Haus. Wir werden verwandelt werden. Und dann werden wir unser völliges Potenzial in Jesus Christus erreicht haben. Ich mag, was Johannes uns schreibt. Er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das können wir noch nicht ganz kapieren. Aber er sagt, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir haben noch nicht wirklich eine wirklich gute Vorstellung von dem, wie es im Himmel genau sein wird. Gottes Herrlichkeit übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Aber Leute, allein die Tatsache, dass wir ihm gleich sein werden können, das langt mir eigentlich. Das ist schon genug für mich. Weil es gibt keine glücklichere Person, es gibt keine liebevollere, heiligere, schönere Person im ganzen Universum als Jesus Christus. Und ihm ähnlich sein, das muss das Größte sein, die wunderbarste Erfahrung, die es für einen Menschen überhaupt geben kann. Ihm ähnlich sein, das muss die tiefste Bedeutung von Erlösung sein. Und das langt mir fürs Erste. Ich weiß, wenn ich in den Himmel komme, werde ich Jesus ähnlich sein. 1. Korinther 13, da heißt es, jetzt sehen wir ihn wie in einem Spiegel, undeutlich. Aber in der Ewigkeit werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkennen wir stückweise, aber wir werden ihn erkennen, so wie er ist. Mann, das, was hier auf der Erde so stückhaft und so unvollkommen beginnt, das wird im Himmel vollendet sein. Das wird im Himmel zur Reife gelangt sein. Wir werden eine tiefere Erkenntnis haben, eine vollkommenere Liebe, eine ungestörte Gemeinschaft mit ihm, ohne Ablenkungen, ohne Unterbrechung. Die Bibel sagt, und jetzt sind wir wie so Kinder, die sagen, aber Papa, aber eines Tages werden wir wirklich reden können. Eines Tages wird dieses zögernde Vertrauen, das wir manchmal hier haben, unsere geteilte Liebe, unsere unwürdigen Gebete werden völlig zur Reife gelangt sein. Und das ist wunderbar. Das christliche Leben ist ein Reifungsprozess, ist ein geistliches Heranwachsen, ein Wachsen und Reifen in unserer Beziehung mit Jesus Christus. Und das, was hier unvollkommen begonnen hat, hier in dieser Welt, das wird in der Ewigkeit zur Vollendung gelangen. Himmel wird wunderbar. Himmel übersteigt unsere Vorstellungskraft. Weil wir kennen nur die Erfahrungen hier auf dieser Erde. Wir müssen erst das himmlische Vokabular lernen. Immer wenn die biblischen Schreiber über die Ewigkeit sprechen, sprechen sie eigentlich vor allem im Negativ. Sagen, naja, es wird kein Tempel mehr sein und es wird keine Nacht mehr sein und den Tod wird es nicht mehr geben und die Tränen werden abgewischt sein. Aber sie können es nicht wirklich beschreiben. Paulus hatte eine Vision vom Himmel, oder vielleicht war er wirklich dort, er weiß es nicht ganz genau, aber er war unfähig, das zu beschreiben, was er gehört und was er gesehen hat. Es war so heilig und so ehrfurchterbietend, dass er sogar gesagt hat, es wäre ein Verbrechen, das überhaupt zu versuchen. Und auch dem Apostel Johannes fiel es schwer, den verherrlichten Jesus zu beschreiben. Offenbarung 1, ne, wo er Jesus sieht und sagt, naja, sein Gesicht strahlt, seine Haare waren irgendwie so weiß, seine Augen wie Feuerflammen und seine Beine haben gestrahlt wie Erz. Aber irgendwie fehlen ihm die Worte. Wie beschreibt man ewige Dinge? Wie beschreibt man wirklich göttliche Herrlichkeit? Uns fehlen die Vokabeln hier in dieser Welt. Also diese Leute, diese Männer Gottes, konnten nicht wirklich drüber reden, über das, was sie gesehen haben. Aber wir können die Auswirkungen im Leben von diesen Männern sehen, was es mit ihnen getan hat. Die waren nie mehr dieselben. Johannes haben sie versucht, lauter Tradition in Öl zu baden. Haben ihn gefoltert in heißem Öl. Und es hat ihn nicht abgehalten, davon weiter von Jesus zu predigen. Stephanus, erster Märtyrer in der Kirchengeschichte. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und er ist mit Frieden und mit Vorfreude in den Tod gegangen. Während alle anderen, die ihn umgebracht haben, geflucht haben und geschimpft und getobt und ihn mit Steinen beworfen haben, hat er für sie gebetet und ist mit Frieden zu seinem Herrn gegangen. Apostel Paulus. Der hat ein sehr entbehrungsreiches Leben gelebt für Gott. Wir lesen in der Apostelgeschichte, nachdem er sich bekehrt hat, hat der Herr Jesus ihm gezeigt, wie viel er für seinen Namen leiden wird müssen. Und das war ziemlich viel. Paulus beschreibt ein bisschen was davon im 2. Korinther 11. Gefängnis, Verfolgungen, Verleugnung, Todesgefahren, Schläge, Steinigung, Hunger, Kälte, durchwachte Nächte, Sorgen, Mühen, Schiffbruch. Ziemlich krass, oder? Ich weiß nicht, was hättet ihr getan, wenn ihr an der Stelle von Paulus gewesen wärt. Ihr bekehrt euch und dann zeigt euch der Herr all diese Dinge. Du wirst gesteinigt werden, du wirst verprügelt werden von den Römern, von den Juden, du wirst Schiffbruch erleben, du wirst verfolgt werden, du wirst hungern müssen. Was hättet ihr getan? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, danke für das Angebot, aber ich glaube, ich habe schon andere Pläne für mein Leben. Aber nicht so der Paulus. Der Paulus schreibt uns im Philipperbrief, er sagt, ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Seine einzige Sorge war, dass Christus durch ihn groß gemacht wird in seinem Leben. Sei es durch Leben oder durch Tod. Das war seine Einstellung. Mann, wie konnte Paulus so leben? Wie konnte der Paulus all diese Leiden ertragen, durch die er durchgehen musste, um Jesu willen? Wie konnte er vorwärts gehen? Warum lebte er trotz allem so radikal für Gott? Ich glaube, die Antwort ist einerseits, dass er gesagt hat, die Liebe Christi, die drängt mich, die treibt mich an. Aber dann die zweite Sache ist hier. Er hat eine Vorschau erhalten auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit Gottes, auf sein himmlisches Zuhause. Und deswegen war seine Lebensphilosophie, Philipper 1,21, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch, das heißt in meinem Leib hier auf der Erde, mein Los ist, dann bedeutet es für mich Frucht der Arbeit und ich weiß nicht, was ich wählen soll. Ich werde von beiden bedrängt. Mann, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Was kann man einem Menschen antun, für den Sterben Gewinn ist? Was kann man denn antun in dieser Welt? Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Das Leben für mich hier ist Christus, dass ich fruchtbar bin für ihn, und das Sterben für mich ist Gewinn. Wir sind Fremde hier in dieser Welt. Wir sind hier so wie Fische außerhalb des Wassers. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind nur auf der Durchreise hier. Wir campen hier sozusagen für kurze Zeit. Aber unser Zuhause ist im Himmel bei Gott, in seiner Herrlichkeit. Danach sehnt sich unser Herz. Und das Leben hier in dieser Welt ist im Vergleich zur Ewigkeit wirklich nur so ein kleiner Augenblick. Den weitaus größten Teil unseres Lebens werden wir in der Ewigkeit verbringen, in unserem wahren Zuhause. Und die kurzen Leiden, die wir hier vielleicht ertragen müssen in dieser Welt, die werden verschlungen werden von der ewigen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Epheser 2. Gott wird in alle Ewigkeit den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Mann, der Tod ist für uns nur die Eintrittstür in diese Herrlichkeit. Für uns Christen hat der Tod den Schrecken und seinen Stachel verloren. Die Bibel sagt uns auch, dass wir in der Ewigkeit Belohnungen empfangen werden für die Werke, die wir hier für Gott getan haben. Jesus sagt, auch wenn es nur ein Glas Wasser ist, was du deinem Nächsten in seinem Namen gibst, Gott wird dich dafür belohnen. Sieh dir, das ist auch wunderbar. Das Gute, das wir hier in dieser Welt für Gott tun, an unserem Nächsten, das wird Bestand haben. Unser Leben wird mal nicht sinnlos gewesen sein und alles egal gewesen sein, was wir getan haben. Was wir tun und wie wir unser Leben leben, das wird ewige Auswirkungen haben. Und das macht unser Leben hier auf dieser Erde erst wirklich sinnvoll und wertvoll. 1. Korinther 15 heißt es: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Es ist nicht vergeblich. Na, die Menschen, die Gott nicht kennen, haben keinen Sinn für ihr Leben hier und keine Perspektive. Wenn das Leben hier alles ist und irgendwann sterben wir und alles ist vorbei, dann ist es völlig egal, wie ich lebe und warum ich überhaupt lebe. Dann habe ich keinen Sinn. Und es ist kein Wunder, dass die Leute sich mit Drogen zuknallen und wegknallen und keinen Sinn haben. Verzweifeln. Aber wir haben echte Perspektive. Leute, was wir tun, wird nicht verloren sein. Es wird einen Sinn haben. Es wird einen ewigen Unterschied machen in unserem Leben und in dem Leben von anderen Menschen. Und das gibt uns Perspektive hier in dieser Welt. Der Heilige Geist in unserem Herzen ist sowas wie ein Verlobungsring. Zeigt uns, Gott meint es ernst. Und er wird seine Braut zu sich holen und wir werden den Rest seines ewigen Lebens mit ihm teilen. 1. Petrus 1. Da schreibt uns Petrus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben eine lebendige Hoffnung, Leute. Und das Wort Hoffnung in der Bibel meint eine sichere Erwartung. Nicht so, wie wir das oft gebrauchen, dass wir sagen, na, ich hoffe, dass morgen nicht regnet. Nee, Hoffnung bedeutet eine sichere Erwartung. Eine Gewissheit. In Jesus haben wir die Gewissheit, dass wir die nächsten 100 Milliarden, Billionen von Jahren in Gottes Gemeinschaft, in seiner Herrlichkeit verbringen werden, ihm ähnlich. Das ist eine Hoffnung. Das ist eine echte Hoffnung. Und diese Hoffnung gibt uns eine echte Perspektive für unser Leben. Diese Hoffnung prägt unser Leben. Hoffnungsvolle Menschen leben anders. Erstens, 1. Johannes 3, da heißt es: Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wir sind dazu bestimmt, Jesus ähnlich zu sein. Also wollen wir auch so leben, wie es unserer Bestimmung entspricht. Zweiter Punkt, diese Hoffnung lässt uns weise investieren in dieser Welt. Jesus hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Leute, lebt nicht für das Vergängliche, lebt für das, was wirklich zählt. Überleg dir mal, wenn du wüsstest, dass du in einigen wenigen Tagen umziehen würdest in dein Traumhaus nach Hawaii, wie viel würdest du noch investieren in deine alte Wohnung hier? Ich denke, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Du würdest alles investieren in dein neues Zuhause. Alles andere wäre eine Verschwendung deiner Ressourcen eigentlich. Und wir können uns nichts mitnehmen aus dieser Welt. Wenn ein Mensch stirbt, muss er alles zurücklassen, was er hier besetzt. Aber wisst ihr was, wir können uns vorausschicken. Wir können uns Schätze im Himmel sammeln. Und das tun wir durch alles Gute, was wir im Namen Jesu an unseren Mitmenschen tun. Also lasst uns für das leben, was wirklich zählt. Dritter Punkt, unsere Hoffnung, die setzt uns frei, um wirklich selbstlos zu dienen. Von Jesus heißt es in Johannes 13, in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingeht, begann Jesus den Jüngern die Füße zu waschen. Seht ihr, diese Hoffnung, diese Perspektive, die er hatte, die hat ihn freigesetzt, um zu dienen. C.S. Lewis hat mal geschrieben, wenn man die Geschichte liest, findet man, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt taten, genau jene sind, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Erst seitdem Christen es aufgegeben haben, an die andere Welt zu denken, sind sie so ineffektiv in dieser Welt geworden. Wir brauchen Perspektive, um Gutes tun zu können. Vierter Punkt, letzter Punkt. Unsere Hoffnung gibt uns auch eine Perspektive in schweren Zeiten. Wir wissen, das Leid, durch das wir dann und wann durchgehen müssen in dieser Welt, wird nur für kurze Zeit sein. Es wird ein Ende haben. Und Gott kann in unserem Leid Gutes wirken, zumindest wenn wir mit der richtigen Einstellung durchgehen. Wir haben diese Verheißung, Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieb haben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und oft hilft uns das, in diesen Zeiten einen Schritt zurückzumachen und mal das Ganze, das große Bild anzusehen. Wir dürfen zurückfallen auf die großen Wahrheiten, die wir sicher wissen können. Jesus liebt uns. Gott liebt uns. Das hat er uns ohne Zweifel bewiesen am Kreuz. Und Gott sitzt auf dem Thron. Er hat die Kontrolle. Und wie gesagt, Römer 8, 28. Für die, die ihn lieben, wird er alles zum Guten verwenden. Und ich darf wissen, er ist bei mir in meiner schweren Zeit. Und ich darf Perspektive behalten. Ich darf wissen, mein Leiden ist nur für eine kurze Zeit. Ist zeitlich begrenzt. In nur kurzer Zeit werden wir bei Jesus sein, in seiner Herrlichkeit. Und dort wird er jede Träne abwischen. Und ewige Perspektive hilft uns durchzuhalten. Und wir müssen nicht verzweifeln in schweren Zeiten. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18, schreibt uns der Paulus, deshalb ermatten wir nicht. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnelle, vorübergehende, leichte, der Drangsal, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das war seine Perspektive. Diese Drangsal, all diese Dinge, die er beschrieben hat, diese Schwierigkeiten in seinem Leben, sind das vorübergehende Leichte, sagt er. Sind wie eine Feder auf der Waage. Und er sagt, auf der anderen Seite haben wir ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das ist, was auf uns wartet. Und das gibt uns Perspektive, oder? Also lasst uns mit einer ewigen Perspektive leben. Wir sind ewige Geschöpfe. Wenn wir in Jesus sind, sind wir vorherbestimmt, die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit zu verbringen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für diese Wahrheiten. Wir danken dir für die unglaubliche Tatsache, dass du uns auserwählt hast. Mann Gott, wie abgefahren ist das? Wie wunderbar ist das, dass du uns erwählst? Und ich danke dir darüber hinaus, dass wir vorherbestimmt sind für deine Herrlichkeit. Und Herr, dass wir eine sichere Hoffnung haben dürfen, eine sichere Erwartung, dass du uns erlöst wirst, vollständig, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Und so bitten wir dich, füll unser Leben mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist. Herr, dass wir mit unserem Leben nimmer uns selbst ausdrücken oder irgendwas anderes, wofür wir leben, sondern dass wir dich ausdrücken. Darum bitten wir in Jesu Namen.